Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Armin Himmelrath. Schönen guten Tag. Es gibt sehr, sehr viele Schulformen, an denen im Lehrerzimmer Lücken klaffen. An den Grund- und Berufsschulen ist das der Fall, in der Sekundarstufe 1, an den Förderschulen. Eigentlich nur ganz wenige Schulformen haben nicht das Problem, dass sie gerne ein paar mehr und ein paar gut qualifizierte Lehrerinnen und Lehrer in ihren Reihen hätten. Der Mangel wird Prognosen zufolge noch weit bis in die zweite Hälfte der 20er Jahre zu spüren sein. Und er macht sich heute schon bemerkbar. Klaus Klemm ist Bildungsforscher in Essen und hat im Auftrag der Telekom-Stiftung geschaut, wie es denn bei den MINT-Fächern aussieht. Das sind die Fächer Mathematik, Ingenieur, Naturwissenschaften und Technik. Und er hat da geschaut, wie das denn mit fachfremdem Unterricht aussieht. Zwar nur bezogen auf Nordrhein-Westfalen, aber trotzdem sehr aussagekräftig.
Also die Ausgangssituation im Augenblick ist die, dass wir in Nordrhein-Westfalen jetzt schon in 14% aller MINT-Fächer fachfremden Unterricht erteilen, also Unterricht, der erteilt wird, aber eben nicht von Lehrkräften, die dieses Unterrichtsfach studiert haben, die dafür ausgebildet worden sind. Es ist jetzt schon so, dass 42% des Informatikunterrichts, 42% des Informatikunterrichts wird von Lehrkräften gegeben, die dieses Fach nicht studiert haben. Das heißt nicht, dass sie schlechten Unterricht machen. Nur zunächst mal heißt es, sie haben nicht das hinter sich gebracht, was man eigentlich braucht, um ein Fach in der Schule zu unterrichten. In Technik liegt der Wert bei 31% und so weiter. Eine Besonderheit, die ich nicht ganz nebensächlich finde, ist die, im Gymnasium wird 4% fachfremd unterrichtet von diesen MINT-Fächern, in den Hauptschulen 42%. 80% des Unterrichts in Informatik in Hauptschulen wird fachfremd unterrichtet. Das ist an sich ein vertrautes Bild. In Gymnasien geht es häufig besser als in anderen Schulen. Hier ist es besonders krass.
Besonders krass, sagt Klaus Klemm, Bildungsforscher aus Essen, zur Frage des fachfremden Unterrichts und dass der eben in einigen Schulformen, zum Beispiel in Hauptschulen, besonders häufig vorkommt. Wir wollen reden über den Lehrerinnen- und Lehrermangel an deutschen Schulen, über die Ursachen und wie wir ihn beheben können, wollen gerne auch mit Ihnen darüber reden. Und wenn Sie Erfahrungen haben oder Ideen, was man tun könnte, rufen Sie uns gerne an unter der 00800 4464 4464. Ich freue mich auf Ihre Mail oder Ihren Anruf. Und ich freue mich nicht alleine, denn wir haben eine spannende Runde von DiskutantInnen heute zusammengestellt, die mitreden können und zwar aus ganz verschiedenen Perspektiven über dieses Thema Lehrermangel. Da ist zunächst Bettina Martin, die Ministerin für Bildung in Mecklenburg-Vorpommern, die ich ganz herzlich begrüßen darf. Guten Tag, Frau Martin.
Ja, ich begrüße Sie auch alle. Hallo.
Mit dabei ist außerdem Dirk Zorn, der bei der Bertelsmann Stiftung Direktor des Programms Integration und Bildung ist und an diversen Lehrermangelstudien sozusagen mitgeschrieben hat. Guten Tag, Herr Zorn.
Grüße Sie, Herr Himmelrath.
Außerdem mit in dieser Runde noch zwei, die aus praktischer Perspektive auf den Lehramtsberuf schauen. Zum einen Julia Schmengler, Gesamtschullehrerin aus Schwanewede in Niedersachsen. Schönen guten Tag.
Hallo, Herr Himmelrath.
Und last but not least Christopher Kohl. Er ist Referendar an einem Gymnasium in Köln. Guten Tag, Herr Kohl.
Ja, hallo zusammen. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Wir schauen mal, was wir zusammenbringen und wollen zunächst mal natürlich auf den Stand gucken, Frau Martin. Wir haben gerade eben von Herrn Klemm gehört, der so Einzelzahlen aus dem MINT-Bereich für den fachfremden Unterricht benannt hat. Das ist alles nicht sehr beruhigend. Wir haben in den vergangenen Jahren immer mal wieder Studien gehabt, die gesagt haben, wir haben in den kommenden Jahren damit zu rechnen, dass wir wirklich Tausende von Lehrkräften eigentlich mehr bräuchten in den Schulen. Wie dramatisch ist die Lage aus Sicht der Bildungspolitik tatsächlich?
Wir haben einen hohen Lehrkräftebedarf in den nächsten Jahren und übrigens auch schon in den vergangenen Jahren. Das ist auch in Mecklenburg-Vorpommern so und ich möchte mal sagen, in Mecklenburg-Vorpommern noch mal verschärft so, weil wir nach den Jahren, in denen nach der Wende ja die Geburtenzahlen ziemlich runtergegangen sind, wurde dann sozusagen ein Lehrerpersonalkonzept, das war der Begriff, eingeführt, wo wir damals entschieden haben oder meine Vorgängerinnen und Vorgänger entschieden haben, nicht Lehrkräfte sozusagen freizusetzen, sondern teilweise auch in Teilzeit zu geben. keine weiteren oder wirklich nur minimal weitere einzustellen. Das ging über mehr als 10 Jahre, womit mir jetzt eine ganze Lehrergeneration sozusagen fehlt. Diejenigen, die damals noch jung waren, wachsen jetzt langsam raus. Und ich habe wirklich in den nächsten Jahren einen großen Bedarf, weil viele Lehrkräfte in den wohlverdienten Ruhestand gehen. Und insofern ist das nochmal eine verschärfte Situation in Mecklenburg-Vorpommern. Und wir tun wirklich sehr, sehr viel, um A, den Lehrkräftenachwuchs zu stärken, mehr zu machen in der Lehrerausbildung, aber auch vor Ort dafür zu sorgen, dass die Lehrkräfte, die da sind, auch an Bord bleiben.
Herr Zorn, ich hatte eben schon gesagt, Sie sind Co-Autor mehrerer Studien gewesen in der Vergangenheit, die sich mit dem Lehrkräftebedarf beschäftigen. Wie beunruhigend oder beruhigend ist das, was Sie zum Beispiel von Frau Martin, aber auch sonst aus der KMK hören?
Das ist ziemlich beunruhigend, weil wir nach wie vor noch nicht wirklich einen Griff dran kriegen, wie wir das Problem lösen können. Frau Martin ist ja in ihrem Bundesland mit großer Transparenz vorangegangen. Das finde ich wirklich beeindruckend. Ihr Ministerium hat eine Studie in Auftrag gegeben, die sich zum Beispiel angeschaut hat, wie viel Lehrkräfte eigentlich verloren gehen im Laufe des Studiums. Und das sind Zahlen, die sollten uns sehr beunruhigen. Für nicht-gymnasiale Schulen liegt der Schwund vom ersten Semester dann bis zum Ende in Rostock bei knapp 70%, in Greifswald sogar bei über 80%. Das heißt, nur ein geringer Teil derjenigen, die sich eigentlich für den Lehrerberuf interessieren, schaffen es am Ende bis zum Abschluss. Wir haben also nicht so sehr ein Problem, dass wir nicht genügend Interessierte hätten, die eigentlich an der Laufbahn als Lehrkraft interessiert sind, sondern wir kriegen die nicht durch bis zum Abschluss. Und hier ist wirklich guter Rat teuer, was man tun kann. Es braucht ganz offensichtlich weniger eine Imagekampagne für den Beruf, aber vor allem Studienreformen und bessere Beratung, Mentoring im Verlaufe des Studiums, um diejenigen, die eigentlich gesagt haben, den Beruf finde ich interessant, dann auch wirklich bei der Stange zu halten.
Christopher Kohl, ich hatte gesagt, Sie sind Referendar an einem Gymnasium in Köln. Das heißt, Sie haben dieses Studium gerade so knapp hinter sich seit geraumer Zeit. Wie haben Sie das erlebt? Sind Ihnen auch ganz viele KommilitonInnen abhanden gekommen?
Eigentlich nicht. Aber ich habe auch die Fächerkombination Deutsch und Geschichte. Ich glaube, die ist jetzt weniger anfällig dafür, für Gymnasiallehramt. Ich glaube, wenn man den Blick, und das ging ja auch aus dem Eingangsstatement so ein bisschen hervor, auf unterschiedliche Schulformen, unterschiedliche Fächer schaut, dann wird sich nochmal ein etwas differenzierteres Bild ergeben. Weil ich glaube, dass zumindest in Köln ist das meine Erfahrung immer gewesen, insbesondere beim Grundschullehramt, sehr viele Studierende entweder abgebrochen oder gewechselt haben, weil ihnen da manche Fachinhalte einfach zu schwierig erschienen sind und die dann tatsächlich auch zu großen Abbruchzahlen geführt haben.
Das heißt, es ist gar nicht so sehr ein Imageproblem, wenn Leute da rausgehen?
Ich kenne jetzt natürlich nicht die Forschungszahl oder genau
Forschungsberichte dazu. Ja, aus Ihrer Wahrnehmung natürlich.
Zumindest war das damals so aus der Nebenbetrachtung natürlich, weil ich das Fach nicht studiert habe, meine Wahrnehmung.
Mhm. Frau Schmengler, wenn Sie auf Kolleginnen und Kollegen schauen, wie nehmen Sie die aktuelle Debatte um Lehrkräftemangel wahr? Wo liegen die Ursachen aus Ihrer Sicht?
Also ich glaube, dass wir ein Wertschätzungsproblem haben, grundsätzlich was den Lehrerinnenberuf angeht, wobei ich jetzt gerade die Zahlen schon ganz, ganz spannend finde. Wenn wir derart viele Studienabbrecherinnen haben, 70-80%, das ist ja wirklich alarmierend. Da ist ja die Frage, mit welchen Erwartungen gehen eigentlich die Studierenden in das Studium? Und ich habe das selber, ich war selber angestellt an der Universität in Oldenburg, und habe auch da den Vorwurf fast gehört, naja, wir lernen hier ja nichts für die Praxis. Und ich glaube, dass wir uns darüber bewusst werden müssen oder nochmal darüber diskutieren müssen, welchen Auftrag hat eigentlich die Universität, die universitäre Ausbildung, das Studium und was ist eigentlich danach die Aufgabe in den Schulen. Und ich glaube, dass diese Differenzierung häufig gar nicht bewusst ist, dass wir eben auch eine theoretische Ausbildung haben auf einen praktischen Job und uns darüber Gedanken machen müssen, okay, wie kriegen wir vielleicht diese beiden Ausbildungsphasen auch mit dem Referendariat vielleicht noch näher zusammen.
Haben Sie da schon Anregungen, haben Sie Ideen, in welche Richtung es gehen könnte, diese Verschmelzung?
Ja, ich glaube, dass die Kommunikation auf jeden Fall verstärkt werden sollte zwischen den Ausbildungsphasen, dass auch schon den Studierenden, die ja motiviert, würde ich mal unterstellen, ins Studium gehen und sich Gedanken gemacht haben, warum sie das Studium angegangen sind, dass denen direkt bewusst wird, okay, wir haben ja eben auch theoretische Ausbildungsphasen, die sind notwendig und wir haben eben auch die praktische Ausbildung im Referendariat. Es gab ja irgendwie, es gibt da seine Begründung dafür, dass wir diese unterschiedlichen Ausbildungsphasen haben, aber ich glaube, dass es auf jeden Fall zu einer besseren Kommunikation führen muss in diesen Ausbildungsphasen, dass die Universitäten mit den Studienseminaren in Kontakt kommen und auch dann mit der Schule künftig, genau, dass irgendwie klar wird, warum man welche Schritte durchlaufen sollte.
Lehrkräfte, wo seid ihr? Das ist unser Thema heute. Wir freuen uns, wenn Sie mitdiskutieren. 00800 4464 4464. Damit erreichen Sie uns alle hier im Studio. Eine bunte Runde aus Politik, aus Bildungsforschung, aus der Lehramtspraxis. Und Sie haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen oder Anregungen zu geben oder auch von Ihren Erfahrungen zu berichten, warum Sie vielleicht sich für ein Lehramtsstudium entschieden haben. 00800 4464 4464, das ist die Nummer, mit der Sie uns kostenfrei hier erreichen können. Herr Zorn, machen wir nochmal einen Schritt zurück. Über welche Zahlen, über welche Bedarfe reden wir in den kommenden Jahren? Sind das eher Tausende, sind das Zehntausende? Wie groß sind die Mängel in den Lehrerzimmern tatsächlich?
Ja, auch darüber kann man leider bislang nicht verlässlich Auskunft geben. Sie haben es ja erwähnt, Klaus Klemm und ich haben eine Reihe von Studien dazu vorgelegt, die sich insbesondere auf die Primarstufe bezogen. Da haben wir Bedarfe ermittelt bis 2025, die tatsächlich in die Zehntausende gehen, also Fehlbedarfe. Aber das hängt immer ein bisschen davon ab, was man zugrunde legt, ob man zum Beispiel auch den geplanten Ausbau von Ganztagsgrundschulen mit berücksichtigt oder nicht. Hier hat tatsächlich die Politik Fortschritte gemacht. Das kann man anerkennen. Prognosen werden jetzt regelmäßiger vorgelegt, zumindest konsolidiert auf Ebene der Kultusministerkonferenz. Nicht alle Länder machen auch wirklich jährliche Aktualisierung ihrer eigenen Zahlen, die ja einfließen in diese bundesweite Betrachtung. Aber da sind Fortschritte erzielt worden. Wir haben allerdings immer noch nicht wirklich umfassende Daten, etwa darüber, wie viele Personen auch eingestellt wurden. Also Quer- und Seiteneinsteiger werden nicht vollständig erfasst, auch Vertretungslehrkräfte, sodass wir wissen nichts darüber, wie viele Stellen unbesetzt bleiben, zumindest nicht im bundesweiten Überblick, sodass es sehr, sehr schwer ist, hier mit verlässlichen Zahlen aufzuwarten. Und das ist natürlich die Grundlage für eine solide Planung, etwa auch von Studienplatzkapazitäten. Ich muss dazu wissen, wie viele Personen ausscheiden. Frau Martin hat darauf eben in ihrem Statement schon hingewiesen. Ich muss politische Reformbedarfe einplanen, also Ausbau von Inklusion, Ausbau von Ganztag. Und das idealerweise auf einheitliche Art und Weise. Bislang unterscheiden sich die Länder hier in ihrem methodischen Vorgehen noch sehr stark.
Frau Martin, das klingt fast so, wenn wir das nehmen, was Herr Zorn sagt, als seien Sie im Blindflug unterwegs. Das kann ich mir kaum vorstellen. Andererseits stellt sich natürlich schon die Frage, warum ist das so wahnsinnig schwierig, diese Bedarfszahlen halbwegs verlässlich zu ermitteln? Wir wissen doch, wie viele Kinder heute geboren werden oder in diesem Jahr. Dann wissen wir, wie viele Kinder in 5 oder 6 Jahren in die Grundschule kommen. Das müsste doch eigentlich zu rechnen sein.
Ja, wir sind auch nicht im Blindflug unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern. Ich kann es für die anderen Länder überhaupt nicht beurteilen. Aber in Mecklenburg-Vorpommern haben wir, wie gesagt, die sogenannte Radisch-Studie von Professor Radisch angefertigt oder anfertigen lassen. Da gab es inzwischen jetzt auch eine aktuelle Folgestudie, die wurde schon erwähnt, wo wir uns mit der Frage auseinandergesetzt haben, wie viel Lehramtsstudierende gehen vorne rein und kommen hinten raus, sage ich mal, einfach ausgedrückt. Das ist ein bisschen komplexer, weil da eine Zahl genannt wurde, da wird der Schwund sozusagen gemessen und das heißt nicht, dass die alle abbrechen. Also es war die Zahl von 67% an der Universität Rostock. Da geht es vor allen Dingen darum, dass die auch innerhalb des Lehramtsstudiums sich einschreiben, also sich teilweise gerne einschreiben würden für Gymnasium und dann aber da keinen Studienplatz kriegen und dann innerhalb des Studiums wechseln. Das wird auch gezählt. Das ist ein Problem, was wir unbedingt auch sehen müssen, weil es geht auch um die unterschiedlichen Schulformen. Gymnasium, hatten wir auch schon gehört, hat weniger ein Problem. Auch bei uns in Mecklenburg-Vorpommern finden wir Gymnasiallehrer noch einfacher als in dem Bereich der Regionalschulen, was bei uns die Haupt- und Realschulen sind, die aus anderen Ländern. Also das muss man sich noch ein bisschen komplexer auch angucken. Aber wir sind gerade dabei, dabei, die Veröffentlichung vorzubereiten für die nächste 5-Jahres-Prognose für den Lehrkräftebedarf, wo wir genau das machen. Wir gucken uns an, wie viele Kinder werden geboren, wie viel auch Zugewanderte erwarten wir oder kann man prognostizieren und wie viele Lehrkräfte brauchen wir auch. Wir fahren jetzt auch eine starke Inklusionsstrategie. Da brauchen wir natürlich auch mehr Lehrkräfte, mehr Unterstützung auch aus anderen Professionen, also Psychologen, Sozialpädagogen und so weiter. Das prognostizieren wir. Diese Prognose ist kurz vor der Veröffentlichung. Also Blindflug kann nicht die Rede sein. Das ist auch wichtig, weil, wie gesagt, wir wissen, dass wir einen Riesenbedarf haben in Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen müssen wir so planen und haben auch in den letzten Jahren bestimmte Maßnahmen eingeleitet. Man muss aber sagen, dass wir dadurch, dass wir über 10 Jahre dieses eigentlich zu viele Lehrkräfte hatten, das war die Zeit, wo man hätte eigentlich vorsorgen müssen. Und dieses Loch kommt jetzt auf uns in Mecklenburg-Vorpommern zu. Und es gibt ganz viele Stellschrauben, an denen wir jetzt drehen. Das geht nicht mit einem Handstreich. Es ist auch nicht nur getan, indem man sagt, wir machen jetzt eine bessere Lehrerausbildung. Das ist auch wichtig. Aber das ist ja, das dauert ja ein paar Jahre, bis das aufwächst. Wir müssen an ganz vielen Stellschrauben drehen. Und das bemühen wir uns. Wir haben zum Beispiel die Grundschulvergütung aller Lehrkräfte an den Grundschulen angehoben, um da auch nochmal auch Wertschätzung zu zeigen. Das haben wir auch gerade gehört. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Wir müssen den Beruf der Lehrkräfte wertschätzen. Gerade in den letzten Monaten ist da ganz viel Schräges auch rübergekommen, finde ich, in der Öffentlichkeit. Nicht gerade als Werbung für diesen wundervollen Beruf, der wirklich unglaublich wichtig ist. Deswegen müssen wir auch da ansetzen. Also es gibt ganz viele Stellschrauben.
Wenn Sie mitdiskutieren möchten, können Sie uns gerne anrufen. 00800 4464 4464, das ist Ihre Nummer hier im Studio. Oder Sie schicken uns eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Ralf Erber hat das zum Beispiel getan. Er schreibt, dass er Lehrerausbilder ist an der Universität Mainz im ersten Ausbildungsabschnitt, in der ersten Ausbildungsphase und gleichzeitig auch an einem Studienseminar, also da, wo die Referendarinnen und Referendare sind, in der zweiten Phase. Und er sagt, er beobachte, dass sich das Lehramtsstudium in den letzten Jahren zu einer Negativauslese entwickelt hat. Die besten Abiturientinnen und Abiturientinnen, sagt Ralf Erber, studieren regelmäßig nicht mehr das Lehramt, sondern andere Fächer. Und er sagt, da seien wohl die Anforderungen heruntergeschraubt worden im Lehramtsstudium. Julia Schmengler, Sie sind oder waren an der Uni Oldenburg mit beteiligt in diesem Bereich der Lehrer- und Lehrerinnenausbildung. Nehmen Sie das auch so wahr?
Naja, ich denke schon, dass wir eine Debatte darüber führen könnten, wen wir eigentlich als Gesellschaft, als Lehrerinnen haben möchten. Und ich, wenn man ins außereuropäische Ausland guckt und auch ins europäische Ausland, dann sehen wir, dass der Lehrerinnenberuf in anderen Ländern wirklich einen anderen Stellenwert hat. Und das sollten wir, glaube ich, auch in Deutschland nochmal aufgreifen und zu überlegen, okay, wen möchten wir denn, also nicht nur das den Abiturientinnen zu überlassen, was wollt ihr eigentlich mal werden und möchtet ihr in den Lehrerinnenjob kommen, sondern auch Anforderungen zu stellen. Wen möchten wir denn eigentlich als Gesellschaft in der Schule sehen? Und ich glaube, das ist gerade in Deutschland nicht mehr ganz klar.
Ist das aus Ihrer Sicht denn eine Anerkennungs-, also eine Imagefrage oder ist das eine Frage der Finanzierung, des Gehalts?
Eine Imagefrage. Ich glaube, also für mich persönlich erstmal eine Imagefrage. Wir hatten das mit dem Thema der Wertschätzung schon mal. Was haben wir für einen Anreiz, Lehrerinnen zu werden? Das ist ja die Frage. Ich glaube, dass die Studienanfängerinnen ganz unterschiedliche Motivationen haben, aber wirklich auch das Signal zu geben, es braucht auch eine Anstrengung dafür, in die Schule zu kommen. Und wir brauchen eine wirklich grundlegende pädagogische Ausbildung dafür. Das ist ja auch deswegen die schwierige Diskussion gerade, die wir haben mit den Quereinsteigerinnen, die ja wirklich gute Jobs machen, ohne Frage. Aber es ist ja oftmals eben die, es fehlt einfach an der pädagogischen Ausbildung, die eben nicht vorhanden ist. Und das heißt aber ja nicht, dass diese Quereinsteigerinnen zum Beispiel einen schlechten Job machen, überhaupt nicht. Aber einfach dieses Image von Lehrkräften nochmal nach oben zu bringen, ich glaube, das finde ich ganz wichtig.
Da passt, glaube ich, ganz gut der Anruf von Fabian Munschik aus Berlin herein, der die 00800 4464 4464 gewählt hat. Guten Tag, Herr Munschik.
Guten Tag.
Schießen Sie los.
Also, was kann ich Ihnen sagen? Ich selber habe auch mal Lehramt studiert und wollte selber auch Lehrer werden. Und mir ist klar geworden, dass das bei mir leider erst im Laufe des Studiums, dass es bei mir an den persönlichen Voraussetzungen scheitert. Mein Problem war jetzt nicht, die Studieninhalte zu erlernen und zu studieren sozusagen, aber ich habe gemerkt, als Lehrer, da muss man gewisse Persönlichkeitsvoraussetzungen mitbringen, die bei mir leider nicht gegeben waren sozusagen, um alle Erwartungen erfüllen zu können, die im Rahmen des Lehrerberufs erwartet werden.
Meinen Sie den Nervenabrieb vor der Klasse oder?
Genau, sowas, viel Sozialkompetenz und so. Genau, und das habe ich halt gemerkt, das ist bei mir nicht gegeben. Und ich würde noch einen anderen Beitrag gerne machen im Zusammenhang mit der Diskussion. Ich persönlich sehe es auch als ein Problem, dass die Lehrerausbildung in Deutschland so lange dauert, circa 5 Jahre plus das Referendariat dann noch. Und so eine lange Ausbildungszeit muss in meinen Augen insbesondere auf Leute abschreckend wirken, die vielleicht schon mal eine Ausbildung gemacht haben, schon in einem Beruf stehen und mit dem Gedanken spielen, vielleicht noch Lehrer zu werden, aber eben dann vielleicht sogar schon Familie und Kinder haben und auch finanziell was beitragen müssen. Also jemand, der berufstätig ist und eine Familie ernähren muss und der gerne Lehrer werden würde, der kann das finanziell überhaupt nicht stemmen.
Da sprechen Sie jetzt die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger an. Kommen wir gleich auf jeden Fall noch zu. Ich würde gern erstmal an Herrn Kohl abgeben. Denn Herr Kohl, hatten Sie irgendwann im Laufe Ihres Studiums mal so den Drang zu sagen, nee, vielleicht schmeiße ich es doch hin, ist mir zu lang? Also das, was Herr Munschig gerade beschrieben hat?
Nicht aufgrund der Länge. Ich glaube, das ging bei mir nicht so über das übliche Maß an Selbstzweifeln hinaus, was jeder im Laufe seines Studiums irgendwann hat. Ich würde auch noch kurz auf die Mail eingehen, die Sie gerade zitiert haben. Mhm. Da wurde der Vorwurf erhoben, oder zumindest klang es nach einem Vorwurf, es seien die Anforderungen im Lehramtsstudium runtergeschraubt worden. Das kann ich zum Beispiel überhaupt nicht bestätigen. Ich habe genau in der Zeitspanne studiert, als es gerade noch zumindest in Nordrhein-Westfalen Leute gab, die in einem anderen Studienform oder in einem anderen Studienformat studiert haben. Und ich war dann innerhalb der ersten Jahre derjenigen, die ein Bachelor-Master-Studium aufgenommen haben. Und das war sowohl was den Umfang angeht, als auch von der Struktur deutlich anspruchsvoller. Ich kann natürlich nicht beurteilen, wie das in Mainz ist, aber für Nordrhein-Westfalen kann ich das so nicht bestätigen.
Ich gehe nochmal zurück zu dem, was Sie gesagt haben, Fabian Munschig. Die Frage sozusagen des Quereinstiegs, wenn ich da mit vielleicht erst Ende 20 oder auch erst in den 30ern mich entscheide, ich habe vorher irgendwas ganz anderes gelernt und will dann ins Lehramt rein, dass das möglicherweise abschreckend ist, weil es zu lang ist. Herr Zorn, ist das so oder haben wir da längst andere Modelle, was den Quereinstieg angeht?
Also da passiert ja gerade ganz viel. Frau Martin hat ja eben auch schon angedeutet, dass wir natürlich über Studienreformen nachdenken müssen, dass wir aber jetzt auch kurzfristige Maßnahmen brauchen. Also in Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, sind dieses Jahr von 1.800 Neueinstellungen, wird ein erheblicher Teil Quer- und Seiteneinsteiger sein müssen, so 1.600. Insofern passiert ja gerade ganz viel und es gibt auch unterschiedliche Modelle in den Bundesländern, wie man mit dieser fragilen Frage umgeht, trägt man damit zu einer Deprofessionalisierung und damit einer Verschlechterung des Images des Berufs bei, das hatte Frau Schmengler angedeutet, oder kriegt man es hin, für diese Personengruppe, für diese nicht regulären Personen auch attraktive Qualifizierungsangebote zu machen. Und da gibt es leider in Ermangelung von Standards der KMK sehr unterschiedliche Modelle. Es gibt Crashkurse von 1-2 Wochen oder die völlig unvorbereiteten Seiteneinsteiger, die einfach vor die Klasse gestellt werden. Es gibt aber auch Modelle etwa an der Humboldt-Universität in Berlin, die es geschafft haben, aus meiner Sicht überzeugend, einen Quereinstiegsmaster zu entwickeln, der eine kürzere Studiendauer bietet. Also da reden wir dann nicht mehr von 7 Jahren. Und das verbindet mit einer hohen fachlichen Qualifizierung, die der von regulären Studierenden in nichts nachsteht. Das konnten wir diese Woche zeigen. Da haben wir erste Zwischenergebnisse einer Evaluation vorgelegt, die wir gemeinsam mit der Humboldt-Universität und der Uni Potsdam gerade durchführen für diesen Studiengang.
Das ist ja eine spannende Frage, Frau Martin. Wenn die Bundesländer da sozusagen selber jedes Land für sich erstmal vorangeht, wie schwierig ist das da innerhalb der Kultusministerkonferenz, der KMK, auch zu einer Einigkeit zu kommen, welche Strategie man fährt, zum Beispiel bei den Quereinsteigern?
Ich möchte erstmal eine Zahl korrigieren, sonst habe ich in meinem Land eine große Aufregung. Wir haben etwa ein bisschen über 800 Neuanstellungen in 2020 gehabt, was für ein kleines Land wie Mecklenburg-Vorpommern enorm ist. Aber wir haben davon
etwa 30%, ein bisschen mehr als 30%, bei uns heißen die Lehrkräfte, im Seiteneinstieg gehabt. Das wollte ich nur noch mal sagen, nicht, weil da eben so klang, als ob wir von 1.800, 1.600 Quereinsteiger hätten. Das okay. ist eine Zahl, die bei uns nicht zutrifft. Sonst habe ich große Aufregung morgen im Land, das möchte ich nicht. Aber ja, also wir in Mecklenburg-Vorpommern, es ist schon so, dass wir uns das genau angeguckt haben, wie läuft das, weil wir jetzt wissen, wir werden in den nächsten Jahren nicht ohne Lehrkräfte im Seiteneinstieg auskommen. Und ich möchte auch, und das wurde ja eben auch schon betont, sagen, das sind jetzt auch keine Notnägel, sage ich mal, sondern wenn man diese an diesem Beruf interessierten Menschen gut qualifiziert und auch gut begleitet auf dem Weg im Schulbetrieb, dann ist das kann das ein großer Gewinn auch für die Schule sein. Man muss eben auch wirklich gucken, dass die Qualifizierung gut läuft. Bei uns, wir haben jetzt gerade im parlamentarischen Verfahren die Reform dieser Lehramtsausbildung, also dieser Lehrerausbildung, gerade für die Lehrkräfte im Seiteneinstieg. Wir werden das so machen, wenn das Parlament dann zustimmt, dass wir die Lehrkräfte im Seiteneinstieg in eine Art, ja im Grunde in ein Referendariat auch schicken. Mhm. Je nachdem, was sie an Voraussetzungen mitbringen. Und wir haben gleichzeitig jetzt in der Uni Greifswald auch einen neuen Studiengang, Grundschule eingerichtet, wo wir von vornherein mehr Praxis reinbringen. Da sind von 5 Tagen in der Woche immer ein Tag Praxis in den Schulen. Also wir haben dann Kooperationsschulen, weil ich auch glaube, das hatten wir gerade gehört, ich glaube von einem, der angerufen hat, von einem Hörer, der sagte, ja, ich habe irgendwie gemerkt, das ist nicht so ganz mein Ding. Ja, auch und das ist immer besser, wenn man das im ersten Semester merkt, als am Ende des Studiums. Also wie gesagt, wir gehen da als Bundesland die Wege, weil wir eben sehr viel auch jetzt in den letzten Jahren durch die Radestudie und durch die Zahlen, die wir wirklich eng verfolgen, auch Erkenntnisse gewonnen haben, wo der Schuh drückt. Und wir versuchen das jetzt Schritt für Schritt umzugehen. Es gibt ja auch die Stimmen, dass man sagt, guckt euch das bundesweit an als KMK. Es gibt ja auch ein Monitoring, was wir gemeinsam als Bundesländer tun, weil natürlich Lehrkräfte, wir uns auch sozusagen gegenseitig die Lehrkräfte ja auch abwerben, ne? Mehr oder weniger. Und es gibt die Forderung, die völlig berechtigte Forderung, ihr müsst so viel ausbilden, wie ihr auch benötigt im eigenen Land.
Ja.
Weil sonst ist das praktisch ein sich gegenseitig die Leute abwerben.
Aber diese insofern, Unterschiede zwischen den Ländern werden deutlich, zum Beispiel wenn Antonia Welk uns schreibt per Mail, sie sagt, mit dem Sendungstitel oder bei dem Sendungstitel Lehrkräfte, wo seid ihr, müsse sie laut lachen und würde am liebsten schreien, hier, hier. Denn sie ist studierte Physikerin, promoviert, noch nicht mal 30 Jahre alt, lebt in Leipzig und sagt, das Land Sachsen lässt mich nicht in den Vorbereitungsdienst, also ins Referendariat, weil meine Studienleistungen dafür nicht ausreichen. Und es sei leider auch nicht möglich, die Inhalte nachzuholen, sodass ihr der Weg in Sachsen bisher verwehrt bleibt. Also offenbar noch Regelungsbedarf, der dann aber natürlich auf Länderebene stattfinden muss, weil es ja Landespolitik ist, sich um die Bildungsthemen und um die Schulen zu kümmern, Frau Martin.
Ja, ich kann jetzt nicht für meinen sächsischen Kollegen sprechen. Das,
Sie können höchstens Frau Welken ein Einstellungsangebot schicken.
Ich wollte es gerade sagen. Ich biete ihr herzlich an, uns ihre Unterlagen zu schicken. Gerade Physik ist ein Mangelfach bei uns. Wir können studierte Fachkräfte in dem Bereich hervorragend gebrauchen. Aber da sehen Sie schon, dass wir natürlich auch darauf angewiesen sind, dass Leute von außen auf unser Land gucken und kommen. Das ist in der Tat so, dass wir uns damit gegenseitig auch sozusagen Konkurrenz machen. Und am Ende muss es darum gehen, dass wir als Kultusministerinnen und Minister bundesweit uns da gemeinsam auf den Weg machen. Also wie gesagt, ich habe gerade die Lehr- und Studienplätze im Grundschulbereich verdoppelt, von einem Jahr zum anderen verdoppelt, weil wir gesagt haben, wir brauchen Qualität auf der einen Seite im Studium, aber auch Quantität, dass wir eben auch bei den Berufsschul-Lehramtsstudierenden habe ich auch sehr stark draufgelegt, weil wir einfach mehr auch ausbilden, aber auch besser ausbilden, dass hinten mehr rauskommen.
Lehrkräfte, wo seid ihr? Das ist unser Thema heute bei Campus und Karriere und wir freuen uns, wenn Sie weiterhin anrufen.
Campus und Karriere, auch auf Twitter. Twittern Sie mit?
DLF Bildung.
Campus und Karriere, wir suchen nach den Lehrkräften der Zukunft. Wir schauen uns an, wie es aussieht, welche Strategien es gibt gegen den Lehrermangel, Lehrerinnenmangel, der in vielen Schulen zu beobachten ist. Es diskutieren Julia Schmengler, Gesamtschullehrerin aus Schwanenwede in Niedersachsen, Bettina Martin, die Bildungsministerin in Mecklenburg-Vorpommern, Christopher Kohl, Referendar an einem Gymnasium in Köln und Dirk Zorn, Direktor des Programms Integration und Bildung bei der Bertelsmann Stiftung. Und Klaus Klemm ist mit einem O-Ton bei uns vertreten. Er hat gestern in einer Pressekonferenz sich geäußert zu der Frage, was denn ja an Strategien, an politischen, an bildungspolitischen Strategien denkbar und möglich ist, wenn es um den Lehrkräftemangel vor allem im MINT-Bereich geht.
Wir können versuchen, die Abbruchquoten zu reduzieren. Es gibt eine Studie aus Mecklenburg-Vorpommern für die beiden Universitäten dort, Rostock und Greifswald. Da haben die Autoren, die ist vor 2 Jahren erstmals veröffentlicht worden, darauf verwiesen, dass im Informatikbereich von den Studienanfängern des ersten Jahres ihrer Kohorte nach der Hälfte des Studiums und nach 5, 6 Semestern keiner mehr dabei war. Die sind nicht unbedingt ganz aus der Uni ausgeschieden, sondern die sind dann sehend, was man woanders mit diesem Fach verdienen kann. Die sind woanders hingegangen. Sie haben also das Studium gewechselt in Vollfachstudium oder sind zum Teil auch vorher rausgegangen, weil sie schon als Bachelor-Absolventen ein Angebot hatte. Oder sie sind eben, weil die Betreuung, gerade auch in MINT-Fächern, in den kleinen Fächern, nicht immer optimal ist, sind aus den Hochschulen ganz entschwunden, haben das Studium abgebrochen, weil sie es nicht geschafft haben. Das ist ein Ansatzpunkt, wo ich meine, wo Politik in dem ganzen schmalen Maßnahmeset, was wir haben, mehr tun müsste, also mehr fachdidaktische Professuren und Lehrangebote machen, eine bessere Betreuung während des Studiums, eine bessere Beratung. Da ist ein Ansatz, wo Politik, wo ein konkretes hier das Wissenschaftsministerium agieren könnte.
Klaus Klemm, der Bildungsforscher aus Essen, zu einer möglichen Strategie, wie man mit dem LehrerInnenmangel umgehen könnte. Die Studie, die er angesprochen hat aus Mecklenburg-Vorpommern, über die haben wir jetzt schon ein paar Mal gesprochen. Aber wir haben auch eine Anruferin in der Leitung. Frau Stenzel hat sich gemeldet aus Gera. Schönen guten Tag, Frau Stenzel.
Ja, hallo.
Was hat Sie bewogen, sich einzuschalten?
Ja, also ich habe einen sehr langen Weg, um meine Berufung auch ausüben zu dürfen. Ich habe damals noch 2007 ein Magisterstudium abgeschlossen, Erziehungswissenschaften, Psychologie und Soziologie und bin dann eigentlich über Umwege in den Lehrerberuf an der Berufsschule gekommen, um eben dort Erzieher und sowas auszubilden. Und da habe ich also gemerkt, dass ich das ganz fantastisch finde. Und mir wurde aber verwehrt, dass ich mich in irgendeiner Form weiterbilden durfte. Mir wurde die Grundbildung nicht anerkannt zur ersten Staatsprüfung. Das heißt, ich durfte die zweite nicht machen. In Thüringen gibt es die Möglichkeit, das für 2 Fächer, Sozialpädagogik und Psychologie, zu machen. Also alles das, was ich unterrichtet hatte, durfte ich, aber ich hatte keine Chance, da irgendwo mich zu qualifizieren. Das hat mich unheimlich frustriert. Deswegen habe ich dann geklagt und habe in dieser Zeit aber dann in Sachsen eine Stelle gekriegt als Lehrer. Also war vorher auch alles immer nur befristet. Man hat mir auch gesagt, das wollen sie eigentlich alles gar nicht. Sie wollen nicht dauerhaft Lehrer sein. Sie haben ja was ganz anderes studiert. Es war auch sehr frustrierend, direkt in den Schulämtern. Und dort hat man mir dann, wie gesagt, die Chance gegeben, das Vereinfach wenigstens zu machen, weil dort ist die Regelung zwischen den Ländern auch wieder unterschiedlich. Mhm. Da darf man sozusagen dieses Fach, was in Thüringen 2 Fächer wäre, nur als Einfach machen. Deswegen fehlt mir jetzt wieder eins. Deswegen studiere ich jetzt nebenbei nochmal Biologie. Was eigentlich auch ein absoluter Wahnsinn ist an Steuergeld, was da überall hineinfließt, nur damit ich das sein darf, was ich wirklich von Herzen gerne tue. Ne? Und ich bin auch von Herzen Thüringer, aber ich kann das überhaupt nicht unterstützen, was dort im Bildungssystem läuft. Das ist der absolute Wahnsinn.
Jetzt haben wir niemanden hier. Aber gern, Frau Martin, klar, sofort.
Okay, Frau Schmengler, alles klar.
Oder, ach so, Frau Schmengler, Entschuldigung.
Kein Problem, ich finde das nämlich ganz spannend, was ich gerade gehört habe, weil ich glaube, genau das ist notwendig, dass wir eine ganz andere Durchlässigkeit und eine andere Flexibilität in dem Beruf wirklich brauchen und auch in dem Zugang zum Beruf. Und dass wir, glaube ich, auch eine Flexibilität im Denken gebrauchen und dass vielleicht Lehrkräfte in die Schule kommen, die nicht den klassischen Weg, der vorgesehen ist, durchlaufen haben, sondern wirklich auch professionell aufgestellt sind, auch wenn sie nicht das durchlaufen haben, was wir an der Universität vorsehen.
Jetzt sagen wir es mal so, ich habe dort auch mein Biostudium jetzt wieder Biologie, Didaktik und so weiter, weil mir auch da wieder nichts anerkannt wurde mit der Begründung, dass ja in der Biologie, Didaktik alles anders ist. Und ich muss gestehen, aufgrund meiner Vorbildung habe ich noch gar nichts Neues gelernt. Das ist auch schon in irgendeiner Form ja ein bisschen frustrierend, ne?
Da müssen wir, glaube ich, jetzt schon zu strukturierteren Programmen kommen, oder?
Absolut. Also ich kann mich dem Tenor meiner Vorrednerin hier nur anschließen. Wir brauchen viel mehr Flexibilität bei den Zugangswegen und auch bei den Qualifizierungsangeboten. Vorhin hatten wir die Anruferin aus Leipzig. Das hat mich offen gestanden etwas überrascht, weil in der Fachszene eigentlich das Land Sachsen durchaus führend gilt, gerade was flexible Nachqualifizierungsangebote angeht, also insbesondere an der Technischen Universität Dresden, werden da sehr, sehr gute Programme aufgelegt, die genau das ermöglichen, was mir vorschwebt, nämlich eine hochqualitative Ausbildung, die auch wissenschaftsnah erfolgt, also im Idealfall auch im Zusammenspiel, in Kooperation mit Universitäten. Dort wird jede Bewerberin, jeder Bewerber für einen Quereinstieg individuell in den Blick genommen. Man schaut sich an, was bringt dieser Mensch an Vorerfahrungen mit, an relevanten Qualifikationen und kriegt dann ein maßgeschneidertes Nachqualifizierungsangebot. Und das finde ich eigentlich wirklich bedenkenswert, auch für andere Bundesländer. Hier, das hat aus meiner Sicht hohen Modellcharakter, weil hier beides gut miteinander austariert wird. Flexibilität in den Angeboten und in den Zugangswegen bei gleichzeitig hohen Qualifizierungsstandards. Vielleicht noch einen Satz. Ich glaube, insgesamt wird der Beruf der Lehrkraft gewinnen, wenn wir nicht nur das Image verbessern, sondern attraktive Bedingungen schaffen. Das ist ein hochprofessioneller Beruf, der sehr viel Kompetenz verlangt, sehr viel aktuelles Wissen über Forschung zu dem, was guten Unterricht ausmacht. Wir brauchen also insgesamt eine Diskussion, und zwar für alle, egal ob grundständig qualifiziert oder als Quereinsteiger in den Beruf kommt, darüber, wie eine wirksame dritte Phase aussehen kann. Also die Fortbildungsangebote, die sollten stärker auch an von Universitäten angeboten werden. Die sollten einen starken Praxisbezug haben und gleichzeitig wissenschaftsbasiert sein. Da gibt es ganz viele Ansatzpunkte. Und ich glaube, das würde sowohl dazu beitragen, Qualifizierungen anzubieten, die den irregulären Einsteigern helfen und auch insgesamt das Berufsbild deutlich attraktiver machen.
Frau Stenzel, herzlichen Dank, dass Sie uns...
Noch was dazu sagen gerne. Zu dem Vorredner. Also ich bin ja jetzt in Sachsen untergekommen, denn ich wohne ja im Dreiländereck und ich bin da auch wahnsinnig glücklich drüber. Ich denke wirklich, dass es ein tolles Modell ist. Das hat sicherlich auch noch Tücken, aber vielleicht kann man sich ja in den anderen Bundesländern das wirklich ein bisschen abgucken.
Ne? Wir geben das so weiter und Frau Martin hat zugehört und nimmt das garantiert auch mit in die KMK. Danke für den Anruf, Frau Stenzel. Bei Ihnen haben Sie ja geschildert, dass es nicht so richtig gut geklappt hat. Bei Herrn Gromotka, wenn ich das richtig sehe, aus Berlin war es etwas besser.
Ja, ich habe einfach die Gelegenheit bekommen, das machen zu dürfen. Also ich bin tatsächlich einen Magisterstudiengang gegangen und hatte zunächst eine universitäre Karriere geplant. Bei mir war Lehrerberuf aber immer eine Rolle gespielt, weil es in der Familie auch sehr stark da ist. Und ich habe in Berlin die Möglichkeit bekommen, tatsächlich einfach in ein Referendariat aus dem Magisterstudium hineinzugehen. Ich hatte sehr gute Ausbilder und da lag ein großer Schwerpunkt auf der Praxis. Und ich bin dann nochmal wirklich anderthalb Jahre mit einem ganz großen Schwerpunkt, wie konkret machst du es jetzt in der Schule, ausgebildet worden. Und jetzt bin ich Lehrer an einem Gymnasium und bin sehr glücklich. Und ich hoffe, es läuft auch aus Sicht der Schüler gut. Und ich fand, dass es hat mir so aus der Seele gesprochen, was ich gerade von den Vorrednern gehört habe. Und mir tut das Schicksal der Kollegin sozusagen sehr leid, der das ja so schwer gemacht wird. Ich hatte mich auch auf diesen Weg begeben, hatte eine Aufnahmeprüfung in der Hochschule noch gemacht, in einem künstlerischen Fach. Ich hätte das auch voll durchstudiert, hätte das auch als Ressourcenverschwendung begriffen, weil ich eigentlich schon mit Kunst und Geschichte hinreichend ausgebildet wäre. Und es zeigt sich jetzt auch. Das heißt, ich würde unterstützend plädieren für die Austauschbarkeit, die Modularität der Studiengänge, das noch mal ein bisschen ernster zu nehmen. Bachelor, Master sollte doch eigentlich die Gelegenheit sein, dass man an Bachelor dann noch mal entscheidet, in welche Richtung es weitergehen soll, eher universitär, eher schulisch orientiert. Nehmen wir das doch ernst und machen es Magister, oder heute gibt es es ja nicht mehr, aber Studenten, die vielleicht vorher noch mal einen anderen Weg geplant hatten, nicht so schwer, dass sie sich vielleicht mit 18, 17 irgendwie für eine Richtung mal entschieden haben, und nehmen wir die Ressourcen ernst, die diese Menschen auch mit ihrer Berufserfahrung in die Schulen mit reinbringen können. Was das bedeutet, letzter Punkt, ist eine solide, auf diese Kandidaten zugeschnittene Referendariatsausbildung. Hier in Berlin gab es dann das berufsbegleitende Referendariat für uns. Manche, die dann Geld verdienen mussten, für die war dann sehr wenig Zeit für die Ausbildung da. Das Gegenteil müsste eigentlich gemacht werden.
dass man ihnen nochmal viel Zeit gibt, diese Praxisdinge nachzuholen. Also ich kann nur sagen, bei mir hat es wunderbar funktioniert, bei vielen Kollegen auch. Machen Sie mehr davon in den anderen Bundesländern.
Frau Martin.
Ja, ich wollte den Ball auch gerne aufnehmen. Also ich habe ja vorhin schon gesagt, wir sind gerade da im parlamentarischen Verfahren mit der Reform der Ausbildung und Qualifizierung der Lehrkräfte im Seiteneinstieg. Und ganz viel, was ich gerade gehört habe, wir haben letztes Jahr eine große Veranstaltung im Audimax der Uni gemacht mit Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern. Und die haben ganz viel von dem berichtet, was wir gerade gehört haben. Und vielleicht noch zum Verständnis. Es sind ja ganz viele unterschiedliche Berufsbiografien. Also man kann es wirklich nicht alles über einen Kamm scheren. Und das ist wichtig. Deswegen finde ich auch den Ansatz, den wir gehört haben, dass wir eine genaue Beratung brauchen. Also bei uns haben viele aus den letzten Jahren geklagt von den Betroffenen, die gesagt haben, wir wissen am Anfang gar nicht, wo wir am Ende rauskommen mit der berufsbegleitenden Qualifizierung. Wir brauchen eigentlich eine klare Perspektive. Und deswegen haben wir jetzt im neuen Gesetzentwurf gesagt, wir stellen allen voran erstmal sozusagen eine Vereinbarung zwischen Land und dem Interessierten oder der Interessierten am Seiteneinstieg, was die Dauer angeht, was die Qualifizierungsbausteine angeht, die Module, was bringt die Person überhaupt mit und was sind dann die Schritte und wann, vor allen Dingen, das ist auch wichtig, die Perspektive, wann ist dann sozusagen auch die Situation, dass sie gleichgestellt sind in Bezahlung, auf Augenhöhe mit allen anderen grundständigen Lehrkräften im Lehrerzimmer, das ist ja auch sehr wichtig. Und das finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Insofern, das haben wir aufgenommen. Und ich finde auch, dass das hat, glaube ich, auch Professor Klemm in seiner Studie jetzt nochmal gefordert beim Lehrkräftemangel MINT, dass er sagt, diejenigen, die in der Ausbildung sind, jetzt gar nicht nur Seiteneinsteiger und Seiteneinsteiger, sondern insgesamt auch Referendarinnen und Referendare, dass sie auch berufsbegleitend schon vor der Klasse stehen, Praxiserfahrung sammeln. Das ist, glaube ich, auch im Seiteneinstieg wichtig. Aber da darf man die Seiteneinsteiger auch nicht überfordern. Wir sagen, während des Vorbereitungsdienstes muss man natürlich den Lehraufwuchs, also die Zahlen, die Stunden, die zu unterrichten sind, reduzieren, damit auch gelernt werden kann. Aber zusammen wird es ein Paket. Und ich, wie gesagt, die Stimmen, die wir gerade gehört haben, haben wir auch im Land, ich kann das nur bestätigen, auch von unseren Seiteneinsteigern. Und wir versuchen das jetzt gerade in der Reform auch dem auch zu begegnen.
Es bewegt sich also was, Herr Gromotka, haben Sie auch das Gefühl?
Ja, auf jeden Fall, aus der Not vielleicht heraus auch geboren.
Naja, Leidensdruck gehört wahrscheinlich auch dazu, ne?
Aber was ich jetzt nicht verstanden habe, wahrscheinlich fehlt mir da einfach der Überblick, was gerade geschildert worden ist. Es geht doch jetzt um die Praxis. Das heißt, also gut, da gibt es vielleicht die Fälle, wo noch fachlich sozusagen auch nachzuholen ist. Aber es gibt doch auch die vielen Fälle, wo im Grunde die Leute fachlich fertig ausgebildet sind und jetzt sozusagen die didaktische Praxis brauchen. Da meine ich jetzt nicht theoretisch angelesene Didaktik, sondern Didaktik vor der Klasse. Und da gilt es doch darum, möglichst viel vor der Klasse zu stehen und möglichst viel auch Begleitung zu bekommen. Und das hat bei mir auch sehr stark geholfen. Ich bin meiner Schule, die ich jetzt hier nicht nennen möchte, aber unglaublich dankbar, wie viele Ressourcen eigentlich da reingesteckt wurden, um mich auf diesem Weg zu begleiten. Das war ganz wichtig, denn am Ende ist es sozusagen ein höchstpersönliches Geschäft, Lehrer zu sein. Das klappt nur im persönlichen Austausch miteinander und ich hatte einfach auch gute Ausbilder. Und da, also dass diesen Weg zu professionalisieren jetzt in die Praxis rein von jemandem, der, was weiß ich, im Chemielabor arbeitet und da wahnsinnig viel Erfahrung auch gesammelt hat, die nochmal neu ist, die auch in die Schule reingehört aus der Praxis. Wie sieht es denn da aus? Davon profitieren die Schüler doch. Und dann denen sozusagen das didaktische Handwerkszeug zu vermitteln, das zu professionalisieren in den Ländern und da klare Wege aufzuzeigen, wie das gehen kann. Darum muss es aus meiner Sicht gehen.
Danke für den Hinweis, Herr Gromotka, und danke für Ihren Anruf. Und wir gehen weiter zu Frau Jochen. Guten Tag.
Ja, schönen guten Tag.
Sie haben sich gemeldet aus der Nähe von Tübingen, sind selber auch Quereinsteigerin, sehe ich
genau,
auf meinem Monitor.
Ich bin auch Quereinsteigerin in einer Gemeinschaftsschule. Und ich wollte mich zum Stichwort Wertschätzung, was Lehrer anbelangt, und zum Stichwort, wir wollen mehr Quereinsteiger, weil die auch noch was anderes bieten können als direkt vom Studium oder direkt vom Abitur zum Studium, direkt in die Schule. Die können auch ein bisschen den Kindern noch ein bisschen mehr Einblick geben in das, was das Leben ausmacht. Die Wertschätzung seitens des Regierungspräsidiums oder seitens des Schulträgers fehlt mir da ein bisschen, weil ich werde jedes Jahr in Baden-Württemberg werden die angestellten Lehrer jedes Jahr zu Beginn der Sommerferien entlassen in die Arbeitslosigkeit mit der Option darauf, im Herbst wieder eingestellt zu werden. Das bedeutet für mich erstmal einen unheimlichen Aufwand mit der Krankenversicherung. Da hatte ich auch dieses Mal jetzt Probleme, dass ich bis in den Februar hinein seit September nicht versichert war. Und es war ein Hin und Her. Und ich finde einfach, wenn man schon motivierte Lehrer haben möchte, dann sollte man diesen auch die Möglichkeit geben, dass sie eben in den Sommerferien nicht einfach finanziell völlig hilflos da stehen gelassen werden.
Ich gebe das mal weiter an Dirk Zorn, denn der schaut ja auch so ein bisschen bundesweit auf das, was in den Bundesländern passiert und sieht dort auch Unterschiede. Ist das tatsächlich zum Teil so unterschiedlich, Herr Zorn?
Das ist sehr unterschiedlich. Baden-Württemberg ist da notorisch, wenn ich das so drastisch formulieren darf, was die Behandlung dieser immer nur befristet eingestellten Personen angeht. Das ist grundsätzlich aus meiner Sicht, jetzt sage ich das ganz persönlich, nicht tragbar und in Zeiten des Lehrermangels allemal nicht.
Frau Jochen, das hilft Ihnen natürlich nur begrenzt weiter oder können Sie sich vorstellen, nach Mecklenburg-Vorpommern zu gehen?
Das kann ich schon allein wegen meinen Kindern nicht. Die würden mir da aufs Dach steigen, wobei ich Mecklenburg-Vorpommern landschaftlich unheimlich reizvoll finde. Ich würde da gerne hingehen, aber ich glaube, mein Mann und meine Kinder machen da nicht mit.
Schönste Bundesland der Welt, sagen wir immer.
Wie bitte?
Ganz herzlich. Es ist das schönste Bundesland der Welt, sagen wir. Deswegen, Sie sind herzlich eingeladen.
Gut, diesen Werbeblock müssen wir jetzt mal so ein bisschen wieder runterfahren. Aber diese Frage sozusagen, auch unterschiedlicher Einstiegsmöglichkeiten oder Startmöglichkeiten in den Bundesländern, hat das für Sie, Herr Kohl, irgendwie, spielt das für Sie irgendeine Rolle, dass Sie jetzt so in der Ausbildung schauen, Mensch, da gibt es auch andere Bundesländer, für die ich in Frage komme? Oder ist das dann doch letztlich immer so ein bisschen bezogen auf das Land, in dem man studiert hat und wo man dann auch erstmal sich sieht?
Ich glaube ja. Ich habe aber ehrlich gesagt auch gerade ganz andere Sorgen, wenn ich das mal so sagen darf.
Welche?
Denn Sie werden das alle mitbekommen haben. Wir haben gerade eine Pandemie und die deckt meiner Meinung nach extreme Missstände sowohl in der Lehramtsausbildung als auch grundsätzlich einfach in diesem Berufsfeld auf. Ich habe im Mai letzten Jahres angefangen mit meinem Referendariat. Das ist in NRW auf 1,5 Jahre begrenzt und habe bislang, 4 Monate eigentlich Erfahrung vor einer Klasse. Also dieser persönliche Austausch, den ja ein Anrufer vorhin auch so wertschätzend beurteilt hat, das kann ich nur unterschreiben. Der fehlt mir halt zum Beispiel gerade.
Das heißt, Sie kriegen den nicht, weil Sie im Distanzunterricht sind?
Es ist ein völlig anderes Ausbildungsfeld gerade, weil das ja keiner kennt. Mhm. Niemand weiß, was guter Distanzunterricht ist, weil es einfach keine Daten dazu gibt. Es ist ein komplett anderer Umgang mit Schülerinnen und Schülern. Und ich glaube, was auch gerade deutlich wird, ist, dass wir einfach in Schulen eine individuellere Betreuung für Schülerinnen und Schüler brauchen. Ich habe vor ein paar Tagen mit einem Schüler gesprochen, der mir auch sagte, er wünscht sich, dass er regelmäßig auch Rückmeldungen zu seinen Aufgaben von Lehrerinnen und Lehrern bekommt. Das ist für die aber, die 200 Schülerinnen und Schüler in der Woche unterrichten müssen, einfach nicht darstellbar. Mhm. Und da gucke ich jetzt schon vom Gymnasium drauf, also von einem relativ elitären Plateau.
Ich nehme es trotzdem mal auf, Herr Zorn, Frau Martin vielleicht zuerst auch. Ist das tatsächlich so ein bisschen die Gefahr, dass jetzt so in der Krise, in der Pandemie uns dieser Blick auf das Themenfeld Lehrermangel, Lehrkräftemangel so ein bisschen, dass der uns verdeckt wird?
Na, ich fand eigentlich eher, was wir gerade gehört haben, dass wir eigentlich den Fokus auf die Problematik in Schule stärker haben und merken, wo es auch, ich finde insgesamt auch bei Schule noch Verbesserungsmöglichkeiten, sage ich mal vorsichtig, gibt, dass wir diesen Fokus eigentlich ganz stark haben. Und wann haben wir je so viel über Schule, über Bildung gesprochen wie im Moment? Insofern finde ich eigentlich nicht, dass etwas verdeckt wird, sondern eher im Gegenteil, dass es gerade wirklich zutage tritt, wo die Probleme liegen an Schule. Und das Lehrerproblem oder dass wir einen riesigen Bedarf haben in den nächsten Jahren, das ist ja nur ein Problem von vielen. Das geht dadurch nicht weg. Aber ich glaube, wir haben auch andere Themen. Und ich glaube, das, was wir gerade gehört haben, was die Distanzlehre angeht, ich meine, niemand hätte geglaubt, dass wir Kinder nach Hause schicken an den Computer und sagen, so ab jetzt geht es jeden Tag nur noch in Distanz. Das ist ja auch nicht normal, sage ich mal. Aber
das machen wir dann nochmal in einer anderen Sendung ausführlich.
Ja, genau. Wir merken einfach, wo wir auch Nachholbedarf haben.
Ja.
Aber das Thema Lehrermangel spätestens zum Anfang des nächsten Schuljahres und vorher wird es uns ganz klar wieder einholen. Und ich kann Ihnen versichern, wir arbeiten trotz enormer Anstrengung auch in meiner Behörde, in meinem Ministerium, natürlich auch an dem Thema Lehrerbedarf und Lehrermangel ganz stark im Moment, weil wir natürlich sehen müssen, dass wir die Lehrkräfte vor den Klassen haben. Das ist die Grundlage für Schule.
Herr Zorn, ein kurzes Schlusswort.
Ja, meine Sorge ist tatsächlich, dass die Erfahrung, die viele Lehrkräfte in Deutschland gerade auch mit ihren Dienstherren machen, das Problem weiter verschärfen könnte. Ja? Also nun erleben viele, wir haben es gerade in den Nachrichten gehört, die Inzidenz in Schleswig-Holstein steigt stark an. Trotzdem machen am Montag dort die Schulen wieder auf. Ich glaube, dass viele Lehrkräfte gerade ein, ich sage es mal vorsichtig, vielleicht leicht ambivalentes Verhältnis entwickeln zu ihren Dienstherren. Und auch deutlich wird für andere, für Eltern, für die allgemeine Bevölkerung, wie schwierig die Arbeitsbedingungen dort sind. Wir reden jetzt über Dienst-E-Mails, Dienst-Laptops ab 2022, die mangelnde digitale Ausstattung in der Schulgebäude und viele andere Dinge mehr. Also es kommt jetzt, wenn man es positiv formuliert, an sehr darauf an, dass wir jetzt in der Phase der Postpandemie einen wirklichen neuen Kraftakt schaffen, gemeinsam, wo Lehrkräfte spüren, dass man mit ihnen in den Dialog geht, dass man ihnen vertraut, ihrer professionellen Kompetenz vertraut, die Ideen, die sie jetzt entwickelt haben, auch im Distanzlernen, dass die aufgenommen werden, dass Raum ist für neue Prüfungsformate, für eine neue Art des Lernens. Wenn das gelingt, dann, glaube ich, besteht eine echte Chance, auch dem Beruf zu der Anerkennung zu verhelfen, gesellschaftlich, die er wirklich verdient.
Dann nehmen wir das als Schlusswort dieser Runde. Frau Schmengler, noch eine ganz kurze Ergänzung dazu?
Ich würde sagen, Daumen hoch. Ich habe das gerade ganz interessiert gehört, Herr Zorn. Vielen Dank. Ich kann mich nur anschließen.
Dann geht Campus und Karriere damit zu Ende, die heutige Sendung. Und ich bedanke mich ganz herzlich allen, die sich beteiligt haben, vor allem aber Julia Schmengler, Christopher Kohl, Bettina Martin und Dirk Zorn. Mein Name ist Armin Himmelrath. Vielen Dank.